Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts zum Buch Geheilt statt behandelt. Vom Ende der Medizin, wie wir sie kennen und warum Ihre Gesundheit eine Zukunft hat. Die Zahlen klingen dramatisch. Jeder siebte SARS-CoV-2-Infizierte soll unter langanhaltenden Spätfolgen leiden. Das wären allein in Deutschland fast 2 Millionen Fälle. Doch die Symptome sind uneinheitlich, organische Schäden lassen sich nicht nachweisen. Sind derartige Symptome überhaupt spezifisch für Covid-19? Und was kann man tun? Darum geht es heute. Ja, und ich freue mich, für dieses komplexe Thema wieder einen sehr kompetenten Interviewgast gewonnen zu haben, und zwar Professor Christoph Kleinschnitz vom Universitätsklinikum Essen. Das ist nach der Charité das zweitgrößte Klinikum in Deutschland in der Behandlung von Covid-19-Akutfällen. Er leitet dort die Klinik für Neurologie und hat nun eine vielbeachtete Long-Covid-Studie durchgeführt an 500 ambulanten Patienten. Außerdem kennen wir uns schon seit vielen Jahren, daher nicht überrascht sein, dass wir uns duzen. Christoph, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Long-Covid ist ja in aller Munde und du hast ja jetzt eine vielbeachtete Studie durchgeführt und anhand dessen könnten wir mal zusammen durchgehen, was ist eigentlich Long-Covid? Kann man das so genau definieren? Ist das überhaupt spezifisch für das SARS-CoV-2-Virus? Und wie kann man es behandeln? Ab wann fängt Long-Covid eigentlich an? Wann ist es Long?
Vielen Dank, Harald, und vielen Dank für die Einladung. Das ist schon die erste richtige und wichtige Frage, denn die Begrifflichkeiten variieren, sie werden unsauber verwendet und ehrlicherweise ist die Trennung in Long-Covid oder Post-Covid im klinischen Alltag nicht wirklich so relevant. Es wurden S1-Leitlinien verschiedener Fachgesellschaften veröffentlicht und aktualisiert dann nochmal im Dezember vergangenen Jahres und da sind die Definitionen gegeben. Es kann zum einen ein Persistieren von Symptomen sein, die man im Rahmen der Akutinfektion entwickelt hat. Viel häufiger wird aber gemeint, dass neue Symptome nach einer gewissen Latenz von einigen Wochen zur abgeklungenen Akutinfektion kommen, die dann über mehrere Monate persistieren und die ein sehr bunter Blumenstrauß an Symptomen häufig sind.
Ja, genau. Ich habe gelesen, dass inzwischen fast 500 Symptome irgendwann mal im Zusammenhang mit Long-Covid beschrieben wurden und viele sind auch das, was man als Befindlichkeitsstörungen beschreiben kann, die kaum konkret zu fassen sind. Ihr habt ja die Studie durchgeführt. Was waren denn bei euch so die Top-Symptome, die am häufigsten aufgetreten sind?
Genau, also wir hier am Uniklinikum in Essen hatten die Aufgabe, letztlich die Pflicht, sehr viele Akut-Covid-19-Patientinnen und Patienten während den diversen Wellen zu behandeln. Wir haben mittlerweile über 3000 Akutpatienten hier behandelt und sind nach der Charité damit das zweitgrößte Behandlungszentrum in Deutschland. Und da hatte sich dann nolens volens natürlich irgendwann die Frage gestellt, wie halten wir es mit der Nachsorge der Patienten? Denn es war relativ schnell klar, dann mit der ersten Welle, als die ganze Sache einige Monate vor sich hinging, dass Leute weiterhin Symptome haben oder neue Symptome entwickeln. Und da kam dann der Gedanke auf, wir haben es relativ früh hier gemacht, interdisziplinär am Uniklinikum Essen, auch in der Neurologie eine Long-Covid-Ambulanz einzurichten, wo wir 2 bis 3 Mal pro Woche dann fulltime die Patientinnen und Patienten sehen, lange Wartezeiten, viele Monate. Und das war sozusagen der Startschuss für uns, zu dem wir mit diesen Patienten in Kontakt gekommen sind. Mittlerweile haben wir in der Ambulanz über 500 Patientinnen und Patienten gesehen. Und die Studie, deren Daten wir jetzt finalisiert haben und gerade zusammenschreiben, die inkludiert über 170 Patienten.
Und was steht so im Vordergrund? Müdigkeit oder wird auch Fatigue-Syndrom genannt? Dann Konzentrations- und Gedächtnisstörung oder englisches Wort wäre so Brain Fog bis hin zu Angststörung, also schon ins Psychiatrische gehen eventuell und Kurzatmigkeit, also dann noch wohl herrühren von der ursprünglichen Lungeninfektion eventuell.
ganz genau, der Symptomenstrauß ist wahnsinnig bunt und groß und wir können das in unseren Studien und anhand unserer Daten auch so bestätigen. Die Symptome gehen über die Organgrenzen hinaus. Du hattest die wichtigsten angesprochen. Wir finden sehr häufig diese pathologische Ermüdbarkeit, man nennt das Fatigue, in 60-70% der Patienten geklagt. Dann werden Konzentrations- und Gedächtnisstörungen berichtet, Wortfindungsstörungen, also Sprach- und Sprechstörungen, unbestimmtes Gefühl der im amerikanischen Dizziness, ja, das ist ein spezielles Wort, also unklarer Schwindel, Brain Fog, wie durch Nebel laufen, Watte im Gehirn sind solche bildhaften Beschreibungen. Wir finden noch einige Patientinnen und Patienten, wo sich noch leichte Geruchs- und Geschmacksstörungen finden, die in der Tat sicherlich von der akuten Infektion herrühren. Und wir finden dann auch eben psychiatrisch-psychologische Erkrankungen, die Angst- und die Anpassungsstörung bis hin zur handfesten Depression.
Und ihr habt ja dann im Rahmen der Studie jetzt erstmal geschaut, ob es wirklich ganz konkrete organische Auffälligkeiten gab. Und zwar wirklich umfassend, was ihr alles gemacht habt. Eine Untersuchung, die mehrere Stunden dauert, aber da ist nichts so richtig bei den meisten zumindest zu finden, ne?
Genau, also wir sind natürlich universitär geprägte Schulmediziner und die Neurologie natürlich ein organisch-diagnostisches Fach. Wir sind jetzt keine Psychiater von Haus aus, sondern Neurologen. Und da war es von Anfang an klar, dass wir diese Patientinnen und Patienten natürlich erstmal gründlich auf den Kopf stellen, untersuchen. Dazu gehören solche Dinge wie auch eine basale internistische Untersuchung, Herzfunktion, Lungenfunktion. Wir haben Blutuntersuchungen auf bestimmte Entzündungsparameter gemacht, also ein Basalprogramm, und sind dann in die, sagen wir mal, spezielle neurologische Untersuchung tiefer eingestiegen, die alleine als körperliche Untersuchung schon eine gewisse Zeit dauert, wenn man die Muskeln checkt, die Nerven checkt, die Motorik checkt, die Koordination und so weiter. Und dann sind wir auch zusatzdiagnostisch tätig geworden. Eine sehr umfassende Batterie an diagnostischen Tests. Ich nenne die neurologische Elektrophysiologie, mit der man bestimmte Bahnen messen kann, sei es im Gehirn, sei es im Rückenmark oder die peripheren Nerven. Wir haben uns das autonome Nervensystem angeguckt über die Kornea-Mikroskopie, wo man die C-Fasern messen kann. Wir haben MRT-Untersuchungen gemacht bei vielen Patientinnen und Patienten. Und wir haben auch Nervenwasseruntersuchungen gemacht, Liquoruntersuchungen, um beispielsweise spezifisch nach bestimmten Entzündungen zu gucken. Das war also diese wirklich umfassende Testbatterie auf der einen Seite neurologisch. Und dann wurde uns ziemlich schnell klar, als wir die ersten Patientinnen und Patienten gesehen haben, wir brauchen auch psychologisch-psychosomatischen Support. Und den finden wir hier über unsere Kliniken für Psychosomatik. Die Kolleginnen und Kollegen wurden dazugeholt. Das Projekt läuft gemeinsam. Und im Zuge dessen wurden sehr viele Fragebögen ausgefüllt, Assessments, wie man das macht, die psychosomatische Themen abfragen, also neben basalen Dingen wie der Krankheitshistorie und Berufstätigkeit, Vorerkrankungen, auch Dinge, die einem anzeigen, wie anfällig, sage ich mal, ist man für eine psychologische, psychosomatische Symptom. Wir haben natürlich Depressions- und Fatigue-Fragebögen durchgeführt. Und was wir auch gemacht haben mit unseren Neuropsychologen, die wir hier an der Neurologie haben, wir haben eine ausführliche neuropsychologische Testung gemacht. Das ist ein Verfahren, was durchaus auch mal 1 oder 2 Stunden dauern kann. Also nicht so ein klassischer Demenztest, wo man mal eine Uhr zeichnen muss oder Ähnliches, sondern eine ausführliche Testung aller Qualitäten des Gehirns, und hatten auch da Ergebnisse gefunden vorweg. Sie waren nicht spezifisch.
Auf jeden Fall ist es ja ein ganz wichtiges Thema, allein schon quantitativ, weil je nach Schätzung wird gesagt, dass 1 von 8 SARS-CoV-2-Infizierten Long-Covid, wie immer man es auch definiert, entwickelt. Wenn man sich das überlegt, dass wir in Deutschland 13 Millionen Infizierte haben, würde das ja bedeuten, wir hätten 2 Millionen Long-Covid-Fälle in Deutschland. Und wenn man den internationalen schaut, was so diskutiert wird, da gibt es in US-amerikanischen Bereich, die wollen noch viel, viel mehr untersuchen wie ihr. Ich würde das ein bisschen skeptisch sehen, weil je mehr man natürlich misst, irgendwas wird man immer finden, was nicht ganz normal ist bei den Patienten. Und dann kann man sich versteigern in irgendwelche Mechanismen. Dann gibt es die andere Meinung, die jetzt sagt, es ist vielleicht auch ganz verständlich. Wir waren 1,5 Jahre in einem Lockdown, wir haben keine Verwandten, wir haben keine Freunde gesehen, wir haben weniger Sport gemacht, weniger Kultur, weniger an der frischen Luft, ständig durch die Masken atmet, viel sitzen, natürlich vielleicht auch Stress, Zukunftsangst, finanzielle Sorgen, dann mediale Dauerpanik, würde ich das mal nennen, also jeden Abend in den Tagesthemen, wie viele Leute sind heute schon wieder gestorben. Also das ganze Land war ja unter Dauerstress. So, das wäre die eine Erklärung. Und dann gibt es natürlich etwas, dass eigentlich sehr viele Viruserkrankungen solche nachhaltigen, doch Monate dauernden Allgemeinerscheinungen machen können. Das gibt es auch bei Influenza, das gibt es auch bei Epstein-Barr. Wie würdest du das einordnen?
Ja, genau. Also wir können diese drei im wesentlichen Bereiche, die du genannt hattest, jetzt gerne einzeln abarbeiten. Vorneweg, mittlerweile bezweifle ich persönlich, ich kann es nicht mit harten Daten hinterlegen, dass diese 10-15% stimmen. Ich halte das für zu hoch gegriffen. Das mag noch ein Delta-Effekt gewesen sein. In der Omikron-Welle halte ich das für massiv zu hoch gegriffen. Warum? Jeder von uns kennt, glaube ich, mittlerweile Infizierte. Ich kenne reihenweise Leute, die infiziert waren. Und die Wahrheit, die ich wahrnehme, ist, dass entweder die Infektion als reine Infektion, also asymptomatisch, ein Testergebnis sozusagen abgelaufen sind, ja, und diese Leute kein bisschen von Long-Covid oder Post-Covid berichtet haben. Und selbst die, die Symptome hatten, zumindest die Leute, die ich kenne, waren Post-Covid- oder Long-Covid-Fälle Einzelfälle. Und die große Masse der Patientinnen und Patienten blieb entweder asymptomatisch oder mild betroffen und hat schon gar keine Langzeitsymptome entwickelt. Die waren 10 Tage krank zu Hause im maximalen Fall, dann sind die wieder zum Beispiel in der Klinik erschienen. Also ich halte das für massiv überzogen. Man hat natürlich zu Omikron jetzt wiederum die eigentlichen Long-Covid-Daten noch nicht. Vieles wird Delta sein und ich sehe das für Omikron noch entspannter.
Vielleicht eher ein Delta-Phänomen. Dadurch reduziert sich natürlich auch die Gesamtzahl der Patienten dann.
Glaube ich auf jeden Fall. Und die Angaben schwanken ja zwischen 5 und 50%. Also gut, sagen wir 10%, das hört man immer wieder und das mag so sein, aber ich glaube nicht, dass es für Omikron zutrifft. Dann zum Punkt der Ursache oder der Symptome an sich. Also was wir sagen können, mit den Methoden, die ich vorhin aufgezählt habe, können wir in der überwältigenden Mehrheit der Patientinnen und Patienten keine Auffälligkeiten finden, keine organischen Auffälligkeiten in der Anamnese, klinischen neurologischen Untersuchung, Zusatzdiagnostik. Und die Vorstellung, die Erstvorstellung dauert mehrere Stunden pro Patient. Ja, das ist schon, glaube ich, auch nochmal ein Unterschied zu 10 Minuten in der Hausarztpraxis. Also wir nehmen uns umfassend Zeit und finden zwischen 85% und 95%, je nach Modalität, überhaupt nichts. Und wenn wir was finden, finden wir entweder aus meiner Sicht häufig biologisch, pathophysiologisch nicht bedeutsame Kleinabweichungen in irgendwelchen Laborwerten. Oder, das ist dann tragisch, wir finden zufällig tatsächlich eine ganz andere Erkrankung. Also jemand kommt mit Sehstörungen, mit Kribbelmissempfindungen beispielsweise an Armen und Beinen. Wir machen den Check und finden eine multiple Sklerose. Er kam in die Long-Covid-Ambulanz. Ich persönlich halte es für ausgeschlossen, dass diese multiple Sklerose dann durch SARS-CoV-2 ausgelöst wurde. Es war vielleicht ein immunologischer Trigger dann noch, aber solche Konstellationen gibt es. Aber in Bezug auf irgendwas Spezifisches, Organspezifisches, konnten wir in unserer Studie praktisch nichts finden. Den Vorwurf, den wir uns natürlich einhandeln immer wieder, ist, ihr habt einfach nicht das Richtige geguckt. Und dann werden auch mir sozusagen seitenweise Literaturstellen zugeschickt, von teilweise zugegeben hochrangig publizierten Studien bis hoch in die ganz höchsten Journale, wo dann mit Single-Cell-RNA-Seq irgendwelche Immunzell-Signaturen angeguckt wurden, Zytokin-Profile angeguckt wurden, POTS, also autonome Dysfunktion, hoch und runter geguckt wurde, sehr tiefgehende, sophisticated Methoden, wie man sagt, Xenon-CT, Lungenveränderungen und so weiter. Also mit der größten diagnostischen Batterie, Gerätemedizin, die man heute so auffahren kann, unselektioniert über die Leute gegangen, ohne dass eigentlich der klinische Befund überhaupt einen Anhalt dafür gab. Und natürlich, so ist meine Meinung zumindest, wird man in so einem schlecht definierten Kollektiv, das muss man ja auch noch dazu sagen, Abweichungen von der Norm finden, von welcher Norm natürlich auch immer. Mhm. Aber in der Regel fehlen die Vergleichskollektive, also Gesunde oder Leute mit anderen Viruserkrankungen, du hast es angesprochen, oder anderen neurologischen Erkrankungen. Daran kranken viele dieser Untersuchungen. Neulich eine Brain-Arbeit, hochrangig publiziert. Da wurden Leute über Online-Links aufgerufen, sich für diese Studie zu melden. Der Bias ist ja vorprogrammiert. Natürlich melden sich dann nur Leute mit echt oder gefühlten Long-Covid. Ja, man wird immer eine massive Verzerrung in den Daten haben. Jetzt will ich kein Bashing auf diese Journals und auf diese Wissenschaftler machen. Natürlich sind das Arbeiten, die auch lobenswert sind und Hypothesen generieren können. Uns wird es dann immer vorgeworfen, wir kennen diese Studien nicht und so. Wir gucken uns natürlich die Literatur an. Uns stellt sich immer die Frage der biologischen Plausibilität und die Kollektive sind schlecht definiert, die Eingangskriterien in Frage.
Du kannst natürlich dann immer mehr messen und messen und messen und du wirst dann irgendwann Abweichungen finden, vor allem wenn du das ohne wissenschaftliche Fragestellungen im Hintergrund tust. Du willst einfach messen, ist irgendetwas anderes und dann die Sinnhaftigkeit solcher Studien frage ich mich auch.
Genau. Und der dritte Punkt war die Spezifität für SARS-CoV-2. Ich bin da genau deiner Meinung. Letztlich glauben wir nicht, dass viele dieser Befunde bei Long-Covid besonders spezifisch sind für SARS-CoV-2. Wir wissen ja schon lange in der Medizin und in der Neurologie, dass bestimmte Viren, Herpesviren, Epstein-Barr-Virus, FSME, lange, und damit meine ich mehrere Wochen, auch mal wenige Monate, ein massives, man hat es früher neurasthenes Syndrom genannt, nach einer akuten Infektion, massive Schlappheit, Müdigkeit, Antriebslosigkeit hervorrufen können. Das ist glaubhaft, das ist vielfach beobachtet und beschrieben. Da spielen sicherlich immunologische und inflammatorische Mechanismen noch eine Rolle. Das Virus wird weiter bekämpft, manchmal persistiert es ja auch bei bestimmten Viren wie Herpesviren im Nervensystem und so. Also das gibt es natürlich und wird überhaupt nicht bestritten, hat aber eine andere Qualität, auch eine andere Dauer und ist nicht so bunt von der Symptomausprägung her, wie man das bei Long-Covid dann eben häufig findet.
Ja, jetzt, was wären denn überhaupt therapeutische Optionen? Also im Grunde genommen, eine sehr sinnvolle ist wahrscheinlich immer noch, sich impfen zu lassen, weil das reduziert zumindest das Risiko, infiziert zu werden. Es ist keine sterile Immunität. Ich denke, das ist schon mal die Vorsorgemaßnahme. Dann habe ich aber auch dann gelesen im Rahmen der vielen Presseveröffentlichungen zu eurer Arbeit, dass ihr in Essen das COPE-Programm ins Leben gerufen habt, weil es ja offensichtlich doch ein Defizit gibt, sich mit diesem psychologischen, psychosomatischen Beschwerden angenommen zu fühlen als Patient.
Ja, genau richtig. Also ja, die Studien verhärten sich oder die Datenlage wird besser, dass die SARS-CoV-2-Impfung tatsächlich vor Long-Covid schützt. Und ich denke, damit haben wir eine sehr potente Waffe schon an der Hand. Es kommen dann andere, die sagen, sie wurden erst durch die Impfung Long-Covid, aber das sind natürlich schwierige Themen. In aller Regel und alle aus meiner Sicht seriösen Daten zeigen tatsächlich, dass die Impfung vor Long-Covid schützen kann. Das ist wahrscheinlich die beste Maßnahme. Was man als zweites machen kann, das tun wir natürlich auch, man kann symptomorientiert an die Sache rangehen. Denn viele dieser Beschwerden der Symptome kennen wir aus der Neurologie seit vielen Jahren. Die Fatigue, Kernsymptom der multiplen Sklerose, überhaupt auch übrigens bei Tumorerkrankten, Tumorfatigue und so weiter, was ganz häufig ist. Man kann medikamentös mit bestimmten Stimulantien rangehen. Es gibt dann auch tatsächlich sportliche Betätigungsprogramme. Wir arbeiten mit einem Fitnessstudio zusammen. Also da gibt es alle Ebenen. Ja, das ist völlig klar. Man kann Gedächtnistraining machen bei kognitiven Störungen. Also wir haben die Möglichkeit, Symptome zu behandeln. Schlaflosigkeit, Depression kann man mit Psychopharmaka transient behandeln. Und alles das wirkt gut. Die eine Pille, die gibt es nicht. Dafür sind die Symptome ja viel zu mannigfaltig und schwer fassbar. Und auch die Reha-Mediziner, die dann in den diversen Reha-Kliniken, die jetzt wirklich auch sozusagen wie Pilze aus dem Boden geschossen sind, beziehungsweise ihr Angebot darauf ausgerichtet haben, die also viel Long-Covid dann rehabilitativ, auch stationär behandeln, die sagen eigentlich auch unisono ein multimodaler Ansatz. Auch da, selbst wenn, sagen wir mal, viele Organverfechter dabei sind im Sinne von Long-Covid, auch da sagen alle sehr offen, die psychologisch, psychotherapeutisch, psychiatrische oder nennen es psychosomatische Therapie ist eine tragende Hauptsäule. Wir sehen das genauso. Wir sehen das wahrscheinlich sogar als die tragende Hauptsäule.
Das bedeutet ja nicht, dass man dem Patienten irgendwie andichtet, er hätte nichts, ne? Also eine psychosomatische, psychologische Erkrankung ist genauso eine Erkrankung wie jede andere. Nur eben, es ist keine Organerkrankung.
Genau. Also das ist genau der sozusagen des Pudels Kern, der uns aber wahnsinnig viel Probleme bereitet, schon immer, nicht erst seit Covid, dass Patientinnen und Patienten eine psychologische, eine psychosomatische, ich nehme gerne den Begriff der seelischen Genese, akzeptieren, ist extrem selten. Es gibt einige, die sind dafür offen, die meisten sind es eben nicht. Und das ist wirklich ein Dilemma. Vor allem, weil wir ja in Deutschland immer wieder sagen, wir müssen psychiatrische, psychologische Erkrankungen ernster nehmen. Die Öffentlichkeit, ich sage das jetzt mal ein bisschen brutal, ist immer schockiert, wenn sich dann ein Prominenter wegen Depressionen wieder das Leben nimmt. Und dann sind wir alle ein halbes Jahr darauf fixiert und sagen, es muss alles besser werden, wir brauchen bessere Versorgungsstrukturen und so weiter. Aber am Ende bleibt es ein Stigma. Ja? Also ja. Eine psychiatrische oder psychosomatische Genese wird abgelehnt. Sie wird auch abgelehnt, weil die Öffentlichkeit es nicht akzeptiert, weil viele Ärzte es nicht akzeptieren und dadurch auch die Patienten nicht. Und es war uns immer ein Kernanliegen zu sagen, nein, das sind keine eingebildeten Kranken, die sind nicht verrückt, die spinnen nicht. Der Prozentsatz, der handfeste Begehren hat im Sozialsystem, sage ich mal, Rentenbegehren, den würde ich vernachlässigbar klein halten. Diesen Kaffeesatz gibt es natürlich immer, aber das ist nicht die Masse der Patienten. Die leiden, die spüren die Symptome und die haben einen Leidensdruck. Die Frage, die wir halt gestellt haben, wohin schicken wir sie, in welche richtige Richtung, um davon loszukommen? Und da sind wir eben davon überzeugt, dass diese psychosomatischen Behandlungsansätze zielführender sind, Psychotherapie, Überwindungsstrategien, die sehr pragmatisch ansetzen. Ich bin kein Psychosomatiker, aber in diesem Programm wird das gemacht. In Verbindung mit Einbindung der Familie, vielleicht auch des Arbeitsplatzes, sportliche Betätigung. Dann kommen wieder viele und sagen, gerade bei Fatigue und ME/CSF und Long-Covid wird alles schlechter durch Sport. Ich halte das für mehr, also eine aerobe, leichte Betätigung, hervorragend geeignet, um die Fatigue zu bekämpfen. Und diese Leute müssen eben in psychotherapeutische Programme, sie müssen von geschulten Psychotherapeuten behandelt werden. Das ist genauso, wie du sagst, wie man eine Sitzung hat bei anderen Ärzten, wo man mehrfach hin muss, bis eine bestimmte Erkrankung, ein Tumor oder was auch immer, wieder ausgeheilt ist oder im Griff ist. Aber die Akzeptanz ist extrem gering. Und das ist leider ein Dilemma in der ganzen Diskussion.
Dieses COPE-Programm, www.cope-corona.de. Ist das jetzt lokal nur in Essen oder kann man da wie in so einer digitalen Gesundheits-App über die Entfernung selber behandeln?
Also das war jetzt zunächst einmal sozusagen ein Programm unserer Psychosomatiker. Ich glaube aber, sie wollen es weiter ausrollen sozusagen, dann auch breiter verfügbar machen nach einem Erstassessment. Vieles kann man auch in Eigenregie dann lernen, solche kognitiven Strategien. COPE ist ja eben der Begriff für die Krankheitsbewältigung, der englische Begriff, der vielschichtig zu meinen ist. Aber momentan haben wir das hier in Essen, aber die Nachfrage steigt. Das ist auch ein Thema, psychosomatischer Zugang und psychologische Termine zu bekommen, also bei Psychotherapeuten, extrem schwierig. Und ich glaube, wir sollten tunlichst das ändern, vor allem jetzt bei solchen Corona-Wellen, weil wir da enormen Bedarf entwickeln werden, anstelle 50 MRTs zu machen von den Leuten. Ich glaube, das andere ist zielführend. Und das war immer mein Statement. Es geht um Ressourcenallokation, dass man im Hintergrund Forschung dazu machen soll, völlig unbestritten. Und vielleicht werde ich auch nachher widerlegt und man sagt, da haben wir jetzt den einen Antikörper gefunden oder die eine Immunsignatur oder das Virus persistiert doch. Aber wenn man mal lange genug Medizin hat und unterhält sich mal eine halbe Stunde mit den Leuten, dann muss man einfach sagen, die psychiatrische Genese, und häufig ist es eine Depression, eine Angst oder eine Persönlichkeitsstörung, da braucht man fast keine Diagnostik. Ich lehne mich jetzt mal ein bisschen weit. Die springt einen förmlich an. Man könnte auch das Henne-Ei-Problem natürlich hochbringen und sagen, naja, all diese Veränderungen, die man findet, die beruhen vielleicht gar nicht auf SARS-CoV-2, sondern auf einer psychosomatischen Veränderung. Auch eine psychiatrische Störung hat ja irgendwo eine organische Basis oder eine psychosomatische Basis, die halt im ZNS sich abspielt. Und vielleicht haben diese Leute eben so eine Signatur. Ne? Also das ist auch immer die Frage der Kausalität, die in diesen Studien, die jetzt publiziert werden, nie zu beantworten ist.
kam mir sogar beim Böhmermann auch neulich mal in seiner Sendung vor, dass die psychosomatische, psychologische Versorgung einfach in Deutschland riesige Defizite hat. Man kriegt keine Termine und so weiter. Dann sollten wir vielleicht noch mal vor einer Sache warnen. Da gibt es doch tatsächlich in Mülheim eine Ärztin, die Blutwäsche anbietet. Also denke, das können wir gemeinsam sagen. Also von sowas sollte man wohl die Finger lassen.
Also wir raten eindeutig davon ab. Wir haben uns ja auch positioniert. Diese Helmapherese im Laiengebrauch, die Blutwäsche, wird unter der pathophysiologischen Vorstellung angewendet bei Long-Covid-Patienten, dass sich Mikrothromben in praktisch allen Organen bilden, die dann zu Mikroinfarkten bzw. chronischer Sauerstoffunterversorgung eben über Monate oder Jahre führen, die dann die Symptome auslösen, in Verbindung mit Entzündungsbotenstoffen, die noch über das Immunsystem oder Viruspersistenz gebildet werden und die man damit eben rauswaschen kann. Also sowohl die Bluttropfen rauswaschen kann, als auch die Entzündungsbotenstoffe. Nun muss man sagen, die Blutwäsche in der Neurologie, in anderen Fachgebieten kann ich sie nicht beurteilen, ist in der Neurologie bei der richtigen Indikation ein sehr segensreiches Verfahren. Wir machen Blutwäsche beispielsweise bei schweren kortisonresistenten MS-Schüben mit tollen Erfolgen, bei bestimmten immunologischen, neurologischen Erkrankungen, Myasthenia gravis, GBS und andere. Also wir machen über 800 Behandlungen hier in der Neurologie mit Blutwäscheverfahren. Ich würde es bei Long-Covid nicht empfehlen, und zwar aus dem Grund, dass mich die pathophysiologische Rationale eben nicht überzeugt. Wir finden überhaupt keinen Anhalt für eine persistierende Thrombusbildung. Wir finden auch keinen Anhalt, dass jetzt massiv Entzündungswerte dauerhaft erhöht werden. Also wir halten die pathophysiologische Rationale für falsch.
Der zweite Man verliert ja auch viele schützende Antikörper durch so eine Blutwäsche, ne? Also bei den Erkrankungen, wo du es erwähnt hast, da geht es ja darum, Autoimmunantikörper entfernen. Da ist es ja sinnvoll. Aber eine unmotivierte Blutwäsche senkt eigentlich eher die Abwehrkräfte, würde ich mal denken.
Ganz genau. Die Blutwäsche kommt mit Nebenwirkungen und die können sogar ganz schön gewaltig sein. Neben Herz-Kreislauf-Nebenwirkungen gibt es Infektionen, Entzündungen. Es gibt schwere allergische Reaktionen. Und man wäscht natürlich, weil nicht selektiv, alle möglichen Blutproteine raus, die für die Blutgerinnung beispielsweise wichtig sind. Stichwort Blutungsgefahr und eben schützende Antikörper, ja, nicht nur die bösen in Anführungszeichen, sondern dann hat man sich geimpft oder war infiziert mit SARS-CoV-2 und dann wäscht man Teile der Immunreaktion wieder aus. Also ich halte das für absolut falsch. Wir haben uns da auch klar positioniert. Also das oberste Prinzip ja der ärztlichen Tätigkeit, erstmal nicht zu schaden dem Patienten, wird hier missachtet. Es ist in Studien nicht untersucht. Also die Mindestanforderung wäre, wenn man solche Patienten behandelt, dass sie eben in Studien eingeschlossen werden. Die gibt es meines Wissens eben nicht. Individuelle Heilversuche, die teuer bezahlt werden müssen. Das kostet ordentlich Geld. Und von daher lehnen wir das in der Gesamtheit ab.
Ja, ich habe auch eine Arbeit gefunden im New England Journal of Medicine von 2021. Die haben eben untersucht, ob es irgendwelche Hinweise für diese Mikrothromben und so weiter gibt und haben das eigentlich klar widerlegt. Also das ist eine reine unbelegte Hypothese und dann noch so eine problematische Intervention zu machen, sodass wir eigentlich jetzt einmal zusammenfassen könnten, impfen, psychosomatische Beschwerden durchaus ernst nehmen. Die können, wie du sagtest, Henne oder Ei gewesen sein. Die können durch die Infektion im Lockdown verursacht worden sein, können aber auch schon vorher existiert haben und durch die Infektion oder den Lockdown verstärkt worden sein. Und das eben zu akzeptieren, dass das durchaus eine Erkrankung ist, vor der man sich nicht schämen muss, die man halt angehen muss. Und ihr habt ja jetzt mit dem COPE Corona ein Programm gestartet, das sich hoffentlich dann auch noch bundesweit ausweitet.
Genau. Und vielleicht als letzter Punkt ein positiver Ausblick. Unsere Erfahrung in der Ambulanz ist natürlich auch, dass die allermeisten Patienten dann nach 3, nach 6, in Einzelfällen mal nach 12 Monaten, was dann zugegeben schon eine lange Zeit ist, auch wieder vollständig geheilt sind.
Also stimmt, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Wir haben nur gesagt, ab wann man davon spricht. Aber ja, die Zahl habe ich auch gefunden. Nach 6 bis 12 Monaten sind eigentlich 90% komplett symptomfrei.
Genau. Von daher ist es mir eben auch medial häufig viel zu negativ belegt. Natürlich sind Bad News Good News sozusagen für bestimmte Menschen. Aber man muss schon sagen, die Prognose ist gut, wenn man es richtig angeht. Und ich bin nicht davon überzeugt, ich bezweifle das sogar, dass wir jetzt in 10 Jahren Millionen von dauerhaft Long-Covid-Kranken sozusagen mit uns umschleppen werden. Da bin ich viel positiver.
Genau, würde ich auch so sehen. Dann danke ich dir vielmals.
Jo, gerne.
Ja, und dann fasse ich nochmal die wichtigsten Punkte zusammen. Länger anhaltende Beschwerden nach einer schweren Virusinfektion sind nicht seltenes. Bis zu 12 Monate kann das dauern. Die allermeisten erholen sich allerdings wieder vollständig davon. Bei Covid-19 kommen viele weitere Faktoren von Lockdown bis psychosomatische Beschwerden oder eine Vorbelastung hinzu. Die beste Prävention gegen Long-Covid ist, geimpft zu sein. Die meisten Beschwerden sind eher mit der Delta als der gegenwärtigen Omikron-Variante assoziiert und damit zahlenmäßig wahrscheinlich viel niedriger als befürchtet. Verwunderlich ist die hohe Zahl, ein Drittel aller Fälle unter Mitarbeitern im Schulwesen und ein weiteres Drittel unter Mitarbeitern in Verwaltung und Dienstleistung. Hände weg von irrationalen und teuren Blutwäschebehandlungen und nutzen Sie psychosomatische Angebote, auch wenn sie schwierig zu bekommen sind, wie das Essener COPE-Programm www.cope-corona.de. Ich hoffe, Sie fanden diese Informationen und Tipps hilfreich und wir hören uns in 2 Wochen wieder.